SWR 2 Tandem.
Die Hälfte der Schüler und Schülerinnen ist mit ihren Handys beschäftigt, die andere Hälfte folgt dem Unterricht auch nicht. Ermahnungen bleiben wirkungslos und werden mit Pöbeleien beantwortet. Was sollen Lehrer und Lehrerinnen tun, wenn sie nicht mehr in der Lage sind, ihren Bildungsauftrag zu erfüllen? In ihrer Ratlosigkeit holen sich immer mehr Schulen professionelle Hilfe für den Umgang mit schwierigen Kindern und Jugendlichen. Wie können sie erreichen, dass Ruhe einkehrt in den Klassenzimmern und ein ungestörter Unterricht stattfinden kann? In Rollenspielen trainieren die Lehrkräfte ihre Durchsetzungskraft. Anja Kempe war dabei.
Rudi besucht eine Realschule, irgendwo in Deutschland. Seine Stärken liegen im Bereich Mobilfunk. Er sitzt im Unterricht und ist mit seinem Handy beschäftigt.
Rudi?
Ja?
Gibst du mal dein Handy?
Wieso das denn? Ich habe nur kurz geguckt, ob ich es ausgemacht habe.
Rudi, wir haben ganz klare Regeln.
Ja, bei anderen Lehrern müssen wir es nicht abgeben. Können Sie die anderen fragen?
Rudi, gib's mir.
Nee, mache ich nicht. Gib mein Handy nicht ab. Kriegen Sie nicht. So, also. Hast du mir was entgegenzusetzen, ja oder nein? Und wenn nicht, dann hast du ein Problem. Du hast verloren.
15 Lehrer und Lehrerinnen sitzen im Kreis im Seminarraum und hören zu, was ihr Coach ihnen vorträgt. Aus ganz Deutschland kommen sie und sie brauchen Hilfe. Die meisten arbeiten schon lange als Lehrer. 10, 20 und 30 Jahre. Grund- und Hauptschule, Gesamtschule, Realschule, Gymnasium, Berufsschule. Sie haben unterschiedliche pädagogische Überzeugungen und Konzepte. Doch alle haben eine Frage. Wie können Sie sich als Lehrkraft durchsetzen in Ihrer Klasse? Wie kann Ruhe einkehren und ein ungestörter Unterricht stattfinden?
Schwierig sind Situationen, wo ich mich dann letztlich alleine überfordert fühle, weil es eben nicht nur ein einzelner schwieriger Schüler ist. Und wenn man dann selbst also in einer angespannten Situation, Verfassung ist, also dann eigentlich den Überblick in so einer Situation zu behalten, das ist schon dann manchmal schwierig. Wo einem wirklich manchmal die Situation dann über den Kopf wächst. Riesige Unruhe und ja, wie verschafft man sich dann erstmal Respekt vor der Gesamtgruppe?
Man ist abgespannt, man ist nervös, man hat viel um die Ohren und dann reagiert man einfach ungeduldig und dann wird es umso schlimmer.
Die Lehrerin zuckt mit den Schultern. Der Kollegenkreis stimmt ihr zu. Als Lehrkraft ist man oft überfordert und die Schüler werden immer schwieriger.
Dann ist es schon so, dass man auch Ängste hat, wohin führt diese Eskalation. Wir hatten auch schon Kollegen, die dann gesagt bekommen haben, ich sehe dich nochmal.
Ja, was mache ich, wenn der Schüler aufsteht und auf mich zugeht?
Rudi, der Schüler, steht auf und geht auf den Lehrer zu.
Hey, was glotzt du, Ficker? Hast du ein Problem oder was? Hey, guck, ja, komm mal her, du Wichser, ey. Ja, von dir lassen wir überhaupt gar nichts sagen, okay, ey? So. Ich behaupte, im Laufe des Vormittags werden Sie 50, 60, 70 Mal deeskalieren. Das ist ungefähr die Quote in der Regelschule. Was machen Sie da genau?
Nachhilfe für die Durchsetzungskraft gibt der Wuppertaler Coach Rudi Rode. Der Sozialwissenschaftler hat eine Zusatzausbildung zum Schauspieler absolviert und arbeitet als Kommunikations- und Verhaltenstrainer. Wegen des starken Bedarfs hauptsächlich mit Lehrern und Lehrerinnen.
Das ist mittlerweile Standard, dass Lehrerinnen und Lehrer untereinander auch zugeben und sagen, ja, ich habe ein Problem. Die sagen dann einfach, wir wollen eine Ausbildung haben.
Manchmal tun sich Schulen zusammen und schicken jeweils eine Lehrkraft ins Training. Meistens jedoch engagieren ganze Schulen den Verhaltenstrainer. Er reist von einer Unterrichtsanstalt zur anderen und ist die nächsten 2 Jahre ausgebucht. Auch vergleichbare Fortbildungen und Programme sind überbucht. Obwohl die Disziplinprobleme eklatant ansteigen, ist der Umgang mit Schülern, die alles andere als pflegeleicht sind, immer noch unzureichend in der Lehrerausbildung verankert. Immerhin verfügen die Schulen inzwischen in fast allen Bundesländern über einen Etat, den sie in Selbstverwaltung für die dringendsten Nachbesserungen ausgeben können.
Wir brauchen Hilfe für die Bewältigung von Konflikten. Es wird immer mehr. Also es gibt Bücher, die sich beschäftigen mit dem Thema Unterrichtsstörungen. Aber was nützt mir kein theoretischer Diskurs darüber, welche psychologischen Begründungen mag es haben, dass der Schüler jetzt stört und das ist gerade doch die Ursache. In dem Moment muss ich einfach erstmal nur dafür sorgen, dass ich diese Unterrichtseinheit jetzt zu Ende führe. Und wenn ich mal frage, Referendare, du hast jetzt gerade ein Referendariat gemacht, hast du gelernt, wie du da auftrittst? Wie kriege ich Durchsetzungsfähigkeit hin? Diese ganz pragmatischen Dinge, was genau machst du jetzt? Wie trittst du auf? Wie nah gehst du ran? Was sagst du ihm? Das ist das, was nötig ist. Das ist das, was die brauchen, da sie es nie systematisch gelernt haben. Theorie sagen alle, hilft gar nicht. Wollen wir nicht. Die wollen wissen, hilft mir das in der nächsten Unterrichtsstunde?
Dass eigentlich dann die Regel greift, der Schüler müsste jetzt...
Dass der Klassensprecher da vielleicht auch eine Funktion einnimmt.
In Dreiergruppen sammeln die Lehrerinnen und Lehrer schwierige Unterrichtssituationen, die im Rollenspiel trainiert werden können.
Was machen Sie da genau?
Ein Schüler hat die Füße auf dem Tisch.
Okay, gibt's da Klärungsbedarf für euch?
Ja.
Der Trainer spielt den Schüler Rudi. Er möchte wissen, wie die Lehrkräfte sich in einem solchen Fall normalerweise verhalten.
Üben.
Eine Teilnehmerin geht auf Rudi zu.
Entschuldigung bitte. Seien Sie mal bitte so lieb, machen mal Ihre Füße runter.
Nö.
Rudi, der Schüler, lehnt sich auf seinem Stuhl zurück. Die Lehrerinnen und Lehrer wischen sich den Schweiß von der Stirn.
Die schwierigsten Situationen sind für mich, wenn so eine Verweigerung stattfindet und ich werde in eine Rolle gedrängt, wo ich mich eigentlich gar nicht befinden möchte. Also, dass ich zum Beispiel irgendwas verbieten soll oder durchsetzen soll oder sowas.
So, also.
Wie kann ein Lehrer Grenzen setzen, fragt der Trainer. Für Pädagogen, die aus Überzeugung freundlich und nett sein möchten, kann das eine Herausforderung sein.
In bestimmten Situationen wären die Nettigkeiten kontraproduktiv.
Ein Lehrer begibt sich für das nächste Rollenspiel in die Mitte des Raumes. Genauer gesagt, er schlurft.
So.
Der Trainer greift ein.
Wenn ich im Theater einen König hätte spielen müssen, ich hätte jetzt die Krone auf und jetzt komme ich so daher.
Der Lehrercoach lässt die Schultern hängen.
Mit der Krone am Kopf. Tag auch.
Die linke Hand steckt in der Hosentasche. Mit der rechten Hand wischt er sich den Schnief von der Nase.
So, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich habe ein ganz klares Amt. Ich bin der Boss. Klingt jetzt martialisch, aber ihr habt ein Amt. Führen, lenken, leiten. Ihr bestimmt die Inhalte, ihr bestimmt die Methodik, ihr verteilt Lebenschancen, ihr gebt Zensuren und ihr regelt wann, was, wie im Unterricht. So, ganz klar definiertes Amt. Also muss ich mein Amt nicht nur bekleiden, sondern verkörpern.
Glaubwürdigkeit wäre wünschenswert im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, gibt der Trainer zu bedenken. Ohne Präsenz und Standfestigkeit geht das nicht.
Ich bin nicht Kumpel, funktioniert nicht.
Ein Lehrer ist ein Lehrer.
Wie kann ich mir in Konflikten persönliche Autorität erwerben? Und wie kann ich sie verspielen? Stellen Sie sich vor die Klasse und sagen, so, ich habe Autorität.
Der Trainer malt am Flipchart ein sogenanntes Statusmodell auf, eine Diagonale. Ganz unten links steht der schniefende König mit der Krone auf dem Kopf. Oben rechts hat sich der Schüler positioniert und sagt zu dem schniefenden König, von dir lasse ich mir gar nichts sagen.
Dieser Schüler, der ist doch hier oben irgendwo. Wenn ich meinen Status zu tief fahre, dann geht der Schüler als Statussieger hier raus.
Als Statussieger sollte aber auch der Lehrer nicht aus dem Konflikt gehen, erläutert der Lehrercoach.
Je höher ich gehe mit meinem Status, desto mehr Druck gebe ich in die Situation rein. Und der Druck, der entsteht, ist ein reiner Statusdruck.
Um den Statusdruck hochzuschrauben, kann ein Blick reichen, erklärt der Trainer. Ein Lehrer nickt.
Wir hatten eine Situation in der Schule, wo ein Lehrer die Treppe runtergegangen ist. Jedenfalls haben die sich nur angeschaut. Und daraufhin ist das Ding explodiert. Und dann war aber die Situation am Ende so, dass der Schüler ihm Schläge angedroht hat und sonst was und der Lehrer dann nachher sogar mehrere Wochen krank war. Also wo aber eigentlich es gar nicht um Verbalitäten ging, sondern lediglich der Blick schon ausgereicht hat.
Geht es der Lehrkraft in einem Konflikt ausschließlich um den eigenen Status, verliert der Schüler sein Gesicht. Im Pausenraum wirft ein Schüler ein Stück Papier auf den Boden. Der Lehrer interveniert und der Konflikt eskaliert. Doch der Lehrer wird seine Hände in Unschuld waschen.
Ich schlüpfe jetzt in die Rolle eines Lehrers. Rudi, kommen Sie bitte hier. Das ist Ihnen gerade runtergefallen. In den Papierkorb bitte. So, das Ding geht jetzt hoch. Das landet jetzt beim Direktor. Was werde ich als Lehrer sagen? Ich habe ihn sogar gebeten. Ich habe ihm sogar noch gesagt, es ist ihm runtergefallen. An dieser Eskalation des Konfliktes bin ich gänzlich unschuldig. Habe ich nichts mit zu tun. Es war der Schüler. Ja, und verbal hat der Lehrer recht. Das heißt, die Verletzungen, die hier stattgefunden haben, sind verbal nicht begründbar, sondern sie liegen im Nonverbalen. Da ist eine Verletzung entstanden, die nicht verbal festzumachen ist, sondern nur mit dem Statusmodell erklärbar wäre. Und da trägt dieser Lehrer eine Mitverantwortung für die Eskalation des Konfliktes.
Ein Statusgleichgewicht herzustellen und gleichzeitig mit Nachdruck auf das Verhalten eines Schülers zu reagieren, ist schwer. weiß der Verhaltenstrainer aus Erfahrung.
Es ist nicht einfach, ein klares Stopp zu setzen, was aber auch gleichzeitig die Grenze des Gegenübers respektiert. Ich muss gucken, dass ich ein gesundes Verhältnis hinkriege zwischen konsequentem Verhalten und Wertschätzung.
Zum Beispiel, wenn ein Schüler Papier auf den Boden wirft.
Rudi.
Was?
Bitte, heben Sie doch bitte das Papier auf.
Ey, hab ich keinen Bock drauf, ey. Du hast mir überhaupt gar nichts zu sagen, okay, ey?
Rudi.
Die Lehrerin rudert mit den Armen.
Bitte,
weißt du was, ist mir doch scheißegal. Wir haben türkische Putzfrauen, können die das wegmachen, ja?
Rudi, verhalten Sie sich ordentlich, ja? Machen Sie es bitte.
Ey, was denn? Was muss man hier in so eine Welle machen?
Also, ich behandle Sie so wie einen erwachsenen Menschen. Heben Sie es bitte auf, ja? Bitte.
Die Lehrkraft hebt flehend ihre Hände.
Ja.
Der Trainer schaut in die Runde.
Wie treten Sie auf? Also mich interessiert zum Beispiel Ihr Blickverhalten dann. Was machen Sie in puncto Raumverhalten?
Fest auf beiden Beinen stehen und den Schüler geradeaus anschauen, schlägt der Trainer vor. Keine wilden Gesten, keine aufgeregten Bewegungen.
Feste Blicke.
Eine Lehrerin schüttelt den Kopf. So einfach ist das nicht, meint sie.
Ja, also ich versuche, auch wenn es Konflikte gibt, versuchen herauszufinden, warum derjenige so ist, wie der ist. Vielleicht hat er Probleme zu Hause, Todesfall, was weiß ich. Ich versuche mir doch die Zeit zu nehmen, in der Pause oder nach dem Unterricht, erstmal mit Gesprächen, mit Appellen. Und dann versuchen wir gemeinsam daran zu arbeiten. Ich versuche meinen Schülern auch zu helfen.
Vielleicht ihn noch mal drauf hinweisen.
Im Lehrerstuhlkreis sind sich viele einig. Man muss Zeit und Verständnis für widerspenstige Schüler haben. Doch der Schüler, der das Papier aufheben soll, ist nicht einsichtig. Schließlich hat ein anderer Schüler gerade einen ganzen Mülleimer umgekippt.
Sieht dann so aus.
Und das ist ein viel schlimmeres Vergehen.
Ja, aber der Tom, der hat einen den ganzen Mülleimer. Den ganzen Mülleimer? Ja, den ganzen Mülleimer. Und das ärgert dich. Natürlich ärgert mich das, warum immer ich. Du, da hast du vollkommen recht. Da würde ich mich an deiner Stelle auch ärgern. Und das ist so. Der Schüler fühlt sich toll. Problem ist nur, Papier bleibt liegen.
Wie kommt das Papier in den Papierkorb?
Sie können nicht jedes Mal ein Motivationsgespräch führen. Und wenn es im Unterricht ist, ich muss ja nebenbei auch noch unterrichten. Das heißt, bei all dem, was wir hier machen, stehen wir doch vor einer Herausforderung. Nämlich eben nicht 2 Minuten zu haben für genau diese Fälle. Die haben Sie nicht. Sie haben genau 10 Sekunden. Es geht um die Durchsetzung von Regeln und Grenzen. Mach dem klipp und klar zu verstehen, dass das in deiner Klasse überhaupt nicht läuft.
Eine Lehrkraft macht einen Schritt auf Rudi, den Schüler, zu.
Okay, und jetzt sage ich Ihnen klipp und klar. Es gibt hier in der Schule Regeln. So, also, heben Sie es jetzt auf oder nicht?
Nee.
Rudi schaut seine Lehrerin provozierend an. Triumph sieht man in seinen Augen.
Was war das?
Alle sind gescheitert, alle Versuche.
Einige Lehrkräfte erwägen angesichts der ausweglosen Situation eine Strafe.
Also man will ja nicht als autoritärer Mensch seine Ideen knallhart durchsetzen. Aber dieses ewige Erklären oder auf Verständnis hoffen, das ist vielleicht nicht immer heute in jeder Situation noch so geeignet, wie man das vielleicht mal so gedacht hat.
Ohne Regeln geht es nicht, meint ein Teilnehmer.
Man muss ja auch mal festhalten, also ich bin ja noch Referendar, richtig schwere Konflikte hatte ich noch gar keine. Aber sie müssen sich natürlich auch als Lehrer irgendwo mit der Zeit bewegen. Und wenn die Schüler halt schwieriger werden, dann müssen sie sich natürlich auch ein gewisses Arsenal an Werkzeugen anschaffen, damit umzugehen.
So, also mal die Gesamtheit der Techniken analysieren.
So durch die Schule gehen, das denke ich, möchte endlich mal einen sehen, ja, wie er das macht.
Eine Grundschullehrerin aus Worms in Rheinland-Pfalz diskutiert mit einer Berufsschullehrerin aus dem hessischen Offenbach.
Die Lehrer haben einen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Das steht im hessischen Schulgesetz. Und ich finde, dass ich als Lehrerin erzieherische Aufgabe übernehmen muss. Und das hat sicherlich auch zugenommen. Und manchmal ist es auch notwendig, dann wirklich eine Konferenz zu machen und den Schüler auch mit der geballten Erwachsenenkraft zu konfrontieren. Manchmal geht das nicht anders.
Da ist eigentlich der größte Konflikt dann, dass wir eben extrem viel erzieherische Arbeit leisten sollen, die wir gar nicht leisten können, weil die Ansprüche einfach zu hoch sind und wir dem nicht gerecht werden können. Von zu Hause muss auch was kommen und nicht nur wir können das alles leisten.
Lehrer und Lehrerinnen sind nicht die Sozialpädagogen der Nation, beschweren sich Vertreter des Deutschen Lehrerverbands. Seit Schüler zunehmend schwieriger werden, haben sich auf der Suche nach Lösungen 2 Gruppen herausgebildet. Die Mehrheit der Lehrkräfte setzt sich dafür ein, pädagogisch besser auf die Zustände an den Schulen vorbereitet zu werden. Doch viele Gymnasiallehrer und Mitglieder des Deutschen Philologenverbands sind der Auffassung, dass der im Schulgesetz und auch in der Lehrerausbildung verankerte Erziehungsauftrag in erster Linie die Vermittlung von Wertesystemen meine. Zum Beispiel die Prinzipien der demokratischen Grundordnung oder des Rechtsstaates. Für die Erziehung zu Benehmen und Anstand seien Lehrer nicht zuständig. Und zusätzliche pädagogische Ausbildungsmodule gingen zulasten des Bildungsauftrags. Sie fordern mehr Sanktionsmöglichkeiten und stärkere Ordnungsmaßnahmen. Sozusagen einen Strafkatalog für die Schule. Laut einer Forsa-Umfrage verlangen auch 50% der Eltern das. Ein Lehrer geht auf Rudi, den Schüler, zu.
Rudi, schau mal hier.
Ja, und?
Du hast gerade fallen lassen.
Hab ich hingeworfen, wo ist das Problem?
Ja, heb doch mal bitte auf, komm.
Ich habe keinen Bock drauf, du hast mir gar nichts zu sagen, okay?
Ja, du siehst doch, ich bin Lehrer an der Schule.
Ja, und?
Guck mal, pass mal auf, wir sind jetzt hier beide hier in der Situation in der Pausenhalle und du kannst es jetzt aufheben, das wäre eine Möglichkeit, oder es hätte Konsequenzen für dich.
Na, welche denn, ey? 1-0 für mich.
Der Trainer stellt zur Diskussion, ob die Androhung von Konsequenzen und Strafen eine wirksame Maßnahme sein könnte. Ob es im Schulalltag realistisch ist, pro Unterrichtsstunde 10-mal oder sogar noch öfter einem Schüler Konsequenzen anzudrohen und diese dann auch umzusetzen.
Also wenn ich dann so angemacht werde, ja, also von einem Schüler, ja, da würde ich wirklich ärgste Konsequenzen androhen und würde auch alles dafür tun, dass da ordentlich eine Rückmeldung kommt. Ich glaube, ich würde dann auch irgendwie auch mal einfach auch schimpfen und oder eben, gut, ich würde jetzt nicht versuchen auszuflippen, also dass ich sozusagen völlig die Kontenance verliere, aber ich wäre deutlich aggressiv.
So.
Ja.
Die Botschaft wäre falsch.
Die Reaktion des Lehrers sollte pädagogisch begründet sein und nicht vom Nervenkostüm des Lehrers abhängen, mahnt der Trainer.
Also jemanden zusammenzuscheißen, also wenn ich da jetzt hingehe, so, ist genug da, ja? Pass bloß auf! Ja? So, das ist pädagogisch fragwürdig. Wenn die Nerven blank liegen, wenn man genervt ist, wenn man gereizt ist, das ist der Alltag. Man kann sagen, das ist menschlich, aber pädagogisch gesehen fragwürdig.
Das Schulpersonal kennt das. Stimmbandentzündungen bei Lehrern zählen neben Tinnitus und Depressionen zu den häufigsten Gründen für Dienstunfähigkeit.
So, jetzt verlagern wir das Ganze nochmal in die Klasse. Jetzt unterrichtest du gerade.
Eine Lehrerin sieht, dass ein Schüler im Unterricht eine Kappe auf dem Kopf hat. Doch Kappen oder Mützen sollen im Unterricht nicht getragen werden.
Rudi, würdest du bitte die Kappe absetzen?
Ich zieh die überhaupt nicht ab, sie haben mir gar nichts zu sagen, ja?
Rudi, wir sind hier im Unterricht.
Ja, und die türkischen Mädels dürfen ihre Kopftücher, ihre Turbane.
Es gilt die Regel, dass im Unterricht keine Kappe getragen wird.
Ja, und warum dann die türkischen Mädels nicht, hallo?
Hör mir mal gut zu.
Ich höre überhaupt.
Also, zum letzten Mal, du ziehst jetzt deine Kappe ab.
Ich zieh die überhaupt gar nicht ab.
Oder
da hinten, da sehen sie da hinten, der die verschleiert.
Hör mir zu. Oder du kriegst einen massiven Ärger mit mir.
Scheißegal.
Die Lehrerin gibt auf.
Okay, gut.
Okay.
Der Trainer analysiert das Rollenspiel.
Sagen wir mal so, da kommt heute noch Schlimmeres.
Ob es zum Beispiel ein Machtkampf war oder vielleicht eine Verhandlung, so wie jedes Kind mit seinen Eltern Verhandlungen darüber führt, wie lange es fernsehen darf.
Was sagt dein Kind? Aber wieso das denn? Gestern habe ich doch nicht, dann darf ich doch heute länger. Oder ich war zwischendurch auf Toilette und zwar groß, das muss man doch hinten dran nennen, das hast du nur nicht... Das Ziel dieser Form von Widerstand ist nicht der Machtkampf. Die wollen keinen Machtkampf. Die wollen länger Fernsehen gucken. Aber aus dieser Verhandlung, es war ursprünglich eine Verhandlung, Rudi wollte verhandeln, ist ganz schnell ein Machtkampf geworden. Mir als Schüler ging es nicht mehr um meine Kappe. Nach 30 Sekunden war mir die Kappe sowas von egal. Mir ging es nur noch darum, dieser beschissenen Lehrerin einen reinzudrücken, auf keinen Fall zu verlieren.
Schüler wollen über alles verhandeln und alles gründlich besprechen. Die Vorteile von Kopfbedeckungen im Unterricht, die Menge der Hausaufgaben, die Mathe-Noten. Damit haben sie großen Erfolg. Nicht nur die Grundschullehrerin aus Worms geht ihren Schülern auf den Leim.
Die versuchen einen natürlich dann in so eine Diskussion zu verwickeln, dass man anfängt, über Grundsatzdiskussionen dazu zu sprechen, ob dieses Problem überhaupt ein Problem ist, warum es denn nicht anders sein könnte. Und da darf man sich eigentlich gar nicht drauf einlassen.
Eine Lehrerin nickt.
Hausaufgaben nicht gemacht, es geht schon los. Ja? Diskussionen, oh warum, wozu, ich hatte doch, ich musste, das ist doch Nebenfach, muss ich da Hausaufgaben machen? Ja, und jetzt?
Der Lehrercoach gibt Hilfestellung.
Wenn man Schülerinnen und Schüler befragt, da kommt immer wieder das Gleiche, dass Schüler Lehrer suchen, die ihnen Orientierung geben, die ihnen Halt geben. Lehrerinnen und Lehrer sollen sogar durchsetzungsstark sein.
Mitten im Unterricht beschimpft ein Schüler einen anderen Schüler, der drei Tische weiter sitzt. Der Lehrer geht dazwischen. Er möchte wissen, warum hier gestritten wird und was die Ursache des Streits ist.
Ey, was guckst du so blöd, Brill? Hast du ein Problem oder was, ey?
Was denn jetzt hier?
Ey, der ist schwul oder was, ey? Ey, von dir war auch gar nicht.
Ich rede mit dir.
Komm her, du, oder was?
Ja, ich bin hier gerade.
Ich habe überhaupt nichts.
Was ist hier jetzt los?
Der Typ hat mich die ganze Zeit angefickt, ey.
Ja, aber das muss doch irgendein Vorspiel gehabt haben.
Hey, guck doch nicht, ey, du Schwuli, ey.
Wir klären das jetzt erstmal.
Wie,
ist denn das jetzt losgegangen?
Ey, du bist doch schwul, oder was, ey?
So. Der Lehrer kratzt sich am Kopf.
Problematisch. Wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich hier weitermache. Keine Ahnung.
So geht es jeden Tag zu, weiß er. Er hat 15 Jahre Berufserfahrung. Und der Lehrerberuf war einmal sein Traumberuf.
Also, die Situation passiert genau in deiner Klasse.
Ja, das stimmt.
Der Wuppertaler Verhaltenstrainer Rudi Rode fasst seine Beobachtungen zusammen.
Da wird zu viel geredet. Aber steckt natürlich ein positiver Kern drin. Die wollen mich überzeugen als Schüler. Die wollen nicht einfach nur autoritär sein. Verleitet in dem Moment aber zum zu viel Labern. Der Kern des vielen Redens ist die Abgrenzung gegenüber der schwarzen Pädagogik, gegenüber dem Versuch, dem Schüler was reinzudrücken. Ich habe da auch einen großen Respekt vor. Das ist ja eine Angst vor dem traditionellen, autoritären Lehrerbild da, dass es da eine Rückkehr gibt. Aber weniger reden heißt ja nicht autoritär sein im traditionellen Sinne.
Nicht nur Lehrer in der Schule, auch viele Eltern reden gern. Zum Beispiel der Vater, der seinen Sohn davon überzeugen möchte, dass Hausaufgaben wichtiger sind als Fußballspielen,
so,
erklärt der Trainer.
Was wollte der Papa? Der wollte kein strenger, autoritärer Papa sein. Papa wollte eine Nachhaltigkeit bewirken, dass der Sohn zu folgender Erkenntnis kommt. Ja klar, Papa, dann werden meine Noten schlechter, weil die Hausaufgaben sind nicht mehr so gut. Dann schreibe ich schlechtere Arbeiten. Dann komme ich auf die Hauptschule? Hartz IV? Prekariat? Papa, alles klar, ich hab's verstanden. Ich mache noch ein paar Zusatzaufgaben. Fußball ist überbewertet, vollkommen überbewertet. Papa, danke für die Belehrung.
Der Trainer stellt sich wieder in die Mitte des Raumes, um für die Lehrerinnen und Lehrer den Schüler Rudi zu spielen. Das weggeworfene Papier liegt immer noch auf dem Boden.
Bitte heb das jetzt mal auf und hier in den Mülleimer.
Wenn ich das stört, kannst du das doch wegwerfen. Ey.
Komm bitte hierher.
Von dir lassen wir überhaupt gar nichts sagen, du blöde Kuh. Ey, fick dich.
Also.
Die Lehrer und Lehrerinnen im Stuhlkreis sind sich einig.
Ja, was macht du, Rudi?
Rudi hat sich massiv im Ton vergriffen.
Was kann man in so einer Situation tun?
Das schulische Fachpersonal ist ratlos.
Eine Kleinigkeit. Nicht zu viel reden. Zu viele Worte.
In großen Buchstaben schreibt der Trainer ans Flipchart. Der Schüler hört die vielen Worte gar nicht. Ausrufezeichen.
Ihr sagt jetzt, ihr habt das und das gesagt. Von all dem habe ich nichts wahrgenommen. Nichts. Erklär mir nicht die Welt, weiß ich alles. Ja, mach mir einfach nur deutlich, mal lieber so nicht. Kurze, knappe Sätze.
Kurze Sätze, auch wenn es schwerfällt. Und möglichst keine Verben benutzen, weiß der Verhaltenstrainer.
Ich mach's mal eben vor. Rudi, stopp. Nicht in dem Ton. Kein Duzen. Feierabend. Schluss. Stopp.
Ein Seminarteilnehmer positioniert sich, Rücken gerade, beide Füße auf dem Boden und schaut Rudi den Schüler an.
Rudi, nicht in diesem Ton.
Ey, ja, ist meine Güte, okay, ey.
Das Papier landet im Papierkorb.
Sie hörten, mit Rollenspielen zu einer klaren Körpersprache. Lehrer trainieren Durchsetzungskraft. Eine Reportage von Anja Kempe aus dem Jahr 2015.